wenn man den Kunden fragen würde, was hätten sie lieber, dass der Händler investiert hat in ganz tolles Multimedia-System oder dass sie ihr Fahrrad abgeben können da, dann würde er immer sagen, das mit dem Fahrrad gefällt mir viel besser.
Herzlich willkommen beim Podcast der Trendforum Academy Reihe. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Storytelling und Experience Brand Store. Diese Themenbereiche sind sehr relevant und wir haben natürlich auch hier die relevantesten Ansprechpartner eingeladen, um euch mit auf die Reise zu nehmen und ein paar Best Cases sich anzuhören, welche Möglichkeiten bestehen hier gerade auch mit Brands echte und coole Experiences umzusetzen. Auf der einen Seite haben wir Carsten Schemberg eingeladen, der die Firma Schemberg leitet und hier im Ladenbau immer wieder neue Akzente setzt. Wir freuen uns sehr, dass der Carsten sich die Zeit genommen hat. Im zweiten haben wir den Alexander Schmitz an Bord. Alexander Schmitz arbeitet für die SAZ Bike und kann uns hier ein paar Best-Practice-Beispiele, ein paar Visionen aus der Fahrradbranche mit hinzugeben. Ich möchte euch einladen, hier mit uns diesen Podcast zu gehen, hier weiter in dieses Thema reinzukommen und sich erste Impulse zu holen. Wir veranstalten diesen Podcast in Hinführung zum Trendforum Retail, was im Oktober stattfindet. Natürlich sind alle Informationen unten bei uns in den Shownotes zu finden. Ich bitte euch natürlich, unseren Kanal auch zu abonnieren, um immer ganz klar am Puls der Zeit zu sein und hier die richtigen Informationen parat zu haben und auch die richtigen Kooperationspartner kennenzulernen. Einer, der hier alles zusammenhält, und da freue ich mich total, ist Daniel Schnöth, der auch die Veranstaltung Trendforum Retail veranstaltet und hier einer der Akzentgeber für die komplette Branche ist.
Ja, vielen Dank, Markus, für die einführenden Worte. Dann ist eigentlich schon sehr viel gesagt worden. Das Trendforum beschäftigt sich ja im Schwerpunkt mit digitalen Lösungen im Einzelhandel, wobei die Digitalisierung per se nicht unbedingt etwas mit der Hardware in Form von Devices, Bildschirmen etc. pp. Zu tun hat, sondern so weit geht, dass die Digitalisierung eben auf den Endgeräten des Kunden enden. Also wie kriegt man auch Impressions, virale Verteilungen hin? Und dann bewegen wir uns immer in diesem Spannungsfeld zwischen Datenraum und Erlebnisraum. Und dazu haben wir halt in den kommenden Tagen und Wochen verschiedene Podcasts aufgesetzt, wo wir mit den Ladenbauern und mit den Integratoren sprechen, die die verschiedenen Branchen auch bedienen. Und ich freue mich natürlich, dass Carsten Schemberg mitmacht, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Und wir gemeinsam auch Store of the Year mit in der Jury sitzen oder das Storebook vom Deutschen Ladenbauverband. Also von daher sind da schon sehr gute Beziehungen. Und spannend ist natürlich so ein bisschen die Historie der Firma Schemberg, das einfach mal zu sehen, wo kommt Schemberg her und wie hat sich Schemberg heute entwickelt. Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erläutern, Carsten.
Soll ich also in den nächsten 3 Stunden erläutern? Also 1932 gegründet als Ladenbauunternehmen. Schon immer ein starker Schwerpunkt damals gewesen auf dem Textilbereich. Und es ist dann so, dass eigentlich immer im Vordergrund stand, Lösungen den Kunden anzubieten, die auf deren Problematik und Aufgabenstellung her zugemessen sind. Und daraus hat sich es dann entwickelt, dass man immer mehr und mehr auch Design mit angeboten hat im Laufe der Jahre. Und insofern haben sich 2 Bereiche ausgebildet. Auf einen Seite die Arbeit für große Konzerne europaweit mit viel Logistik und allem Möglichen. Auf der anderen Seite aber auch ein hoher Designanspruch und dort eben halt, wie man das früher mal gesagt hat, dass wir den Kunden ersparen wollen, in Schönheit zu sterben, sondern dass man Lösungen bracht, dass man Lösungen bringt für Kunden, Designs bringt und Ladenbaukonzepte, die eben halt auf den Kunden zugeschnitten sind und die das Produkt in den Vordergrund stellen. Das heißt also, wir sind ein Unternehmen, welches auf der einen Seite einen Schwerpunkt hat auf großen Kunden, Konzerne und so weiter auch, aber auf der anderen Seite eben halt sehr individuell und auch im Design arbeitet. Weil diese Flexibilität ist auch etwas, was alle Kunden von uns wollen. hoffe, dass das so von der Geschichte her ausreicht. Ich könnte noch stundenlang erzählen, aber.
Wir haben das, wir wollen natürlich die Fahrradbranche ein bisschen beleuchten, weil du eben seit 2-3 Jahren sehr, sehr gut in der Fahrradbranche unterwegs bist, mit wirklich ganz tollen Beispielen, wie beispielsweise der Stenger, den du vor 2 Jahren gebaut hast. Aber jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, um es mal so auszudrücken, Covid-19, sind, glaube ich, schon immense Herausforderungen auch an die Fahrradbranche gerichtet. Wie siehst du das denn?
Ja, also ich glaube, dass natürlich von allen Branchen, also dadurch, dass ich ja im Ladenbau etwas, ich bin ja Vizepräsident des Deutschen Ladenbauverbandes, deswegen kenne ich natürlich auch die Situation der deutschen Ladenbauer ganz gut. Und da muss man sagen, dass generell der Fahrradhandel eigentlich noch einer der Bereiche ist, die zwar auch durch die durch den Shutdown betroffen waren, das auf der anderen Seite ist aber ein Produkt ist, welches nicht so betroffen ist. Es wird noch weniger, glaube ich, also wenn man das vergleicht mit Textil oder anderen Bereichen. Also insofern ist es schon betroffen gewesen, aber auf der anderen Seite durch die gesellschaftliche Entwicklung, dass die Leute raus wollen und so weiter und auch alleine raus wollen und öffentliche Verkehrsmittel teilweise in Städten auch meiden, ist es so, dass, glaube ich, der Drang zum Fahrrad größer ist als vorher. Deswegen als Ladenbauer würde ich sagen, dass der Bereich nicht so stark unter Druck ist wie andere Bereiche.
Das kann uns aber, glaube ich, Alexander auch sehr gut beantworten, weil als Chefredakteur von der SHZ Bike kennt er die Branche, glaube ich, in- und auswendig. Da sind wir dann doch eher etwas rudimentär unterwegs.
Wir haben erst vor einigen Wochen eine Umfrage durchgeführt im deutschen Fahrradhandel. Die Ergebnisse liegen mir jetzt ganz frisch vor. Wir werden sie in unserer nächsten Ausgabe in rund 2 Wochen publizieren. Und die Daten zeigen ganz klar halt, der Handel ist überaus zufrieden halt mit den Verkäufen. Sie haben bei weitem die Erwartungen übertroffen. Also ich weiß, am Anfang der Krise haben wir mit vielen Händlern gesprochen, die alle da dachten, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Wie läuft's? Aber dann, als die Läden wieder geöffnet haben, da war schon die restlichen Tage im April war es schon super und der Mai war wahrscheinlich mit der stärkste Monat, den die meisten Fahrradhändler gehabt haben. Also wir haben da Reaktionen bekommen, Händler, die geschrieben haben, wir stehen von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends im Laden, auch an Samstagen, machen auch am Sonntag Arbeit, die haben so viel Arbeit gemacht. Es ist der Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich war die Corona-Krise ein Treiber, aus 2 Gründen einerlei, wie es auch gerade der Carsten sagte, weil die Leute sich bewegen wollten, das Fahrrad als Freizeitgerät, das E-Bike als Freizeitgerät oder eben auch natürlich, um damit zur Arbeit zu kommen. Und was auch sehr spannend für uns war zu sehen ist, alle haben gedacht, okay, Hauptprofiteur ist das E-Bike, aber auch klassische Fahrräder ohne Motor haben jetzt viel profitiert. Rennräder, ein Beispiel, das in den letzten Jahren sehr darbend war. Auch viele Rennräder, die jetzt verkauft wurden. Also viele Leute, die sich gedacht haben, oh nee, Fitnessstühle nicht, aber so ein Rennrad, doch, das gönne ich mir jetzt. Und deswegen für den Fahrradhandel ist die Situation echt wesentlich besser. Also man kann nicht sagen, trotz Corona, sondern gerade wegen Corona ist die Situation für den Fahrradhandel in diesem Sommer eine sehr gute.
Ich habe das ja, glaube ich, dir auch schon mal im Interview, also wir haben auch schon ein Interview gemeinsam geführt, was du aufgelegt hast, habe ich auch gesagt, man muss eigentlich die Corona-Krise nutzen, um sich tatsächlich neu aufzustellen. Das hängt auch mit diesen ganzen Konsumentenwanderungen zusammen. Man wird also verstärkt neue Gesichter sehen und alte Gesichter werden nicht mehr da sein. Spürst du in der Branche so diesen Drang, ich muss jetzt etwas verändern? Weil eigentlich wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass man sich für das nächste Frühjahr perfekt aufstellt.
Ich würde sagen, jein. Also es gibt einige Beispiele halt, die genau dies unterstreichen. Unter anderem jetzt die beiden Läden, die jetzt der Carsten mitgestaltet hat, der Stenger oder als schönes Beispiel jetzt der E-Biker-Store in Laufenburg, der gezielt ein sehr hochwertiges Angebot hat. Wenn ich mich recht entsinne, haben die einen durchschnittlichen Verkaufspreis von knapp 3.500 Euro. Und dementsprechend haben sie auch ihre Ladengestaltung halt aus. Weil sie auch gesagt haben, wir wollen unseren Kunden passend zum Produkt auch die richtige Einrichtung geben. Der Kunde soll halt auch hier im Laden sich wohlfühlen. Er kauft ein Premium-Produkt, denn er soll deswegen auch ein Premium-Gefühl beim Einkauf haben. Ich glaube, dass es mehr Händler gibt, die auch diesem Trend halt folgen werden. Gerade auch, weil wir auch in der Fahrradbranche halt feststellen, dass auf einer Seite natürlich der Trend da ist, mehr zu machen und größer zu werden und auch die Durchschnittspreise durch die E-Bikes zu steigen. Doch das ist natürlich eine Sache, die vor allem von den großflächigen Filialisten oder den ja sehr großen Shops halt eben am besten umgesetzt werden kann, während die kleineren bis mittleren sich doch vielleicht ein wenig mehr spezialisieren müssen. Und da der Ladenbau natürlich ein hervorragendes Mittel ist, um genau diese Spezialisierung dann auch klar zu machen, dann halt und zu unterstreichen, um halt auch die Emotionen und ja auch für den Kunden das Erlebnis dann auch im Laden dann auch zu bieten. Also ich denke, es ist ein wichtiger Teil auch mit weiteren Punkten, die einfach mit dazukommen. Aber meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Element, um die Kunden in den Laden zu holen und auch an den Laden zu binden.
Ich habe das, glaube ich, verglichen, die Autohäuser der 60er Jahre stimmen mit Sicherheit nicht mehr mit den Autohäusern der 90er Jahre oder der aktuellen Situation überein. Ich glaube schon, dass die Fahrradbranche den gleichen Weg gehen muss. Und du hast jetzt ein schönes Stichwort genannt mit Nischen. Ich persönlich unterscheide ja immer so ein bisschen so den, ja, was für eine Zielgruppe geht eigentlich in meinen Fahrradladen einkaufen. Ich sage dann immer so, es gibt 50 verschiedene Fahrradarten. Eins wurde immer vergessen, das sogenannte Fashion Bike. Also passend zum Schuh das Fahrrad kaufen. Aber per se ist es so, es gibt halt, wie gesagt, es gibt die echten Sportler, da musst du Technik zeigen. Da gibt es solche Leute wie ich, die halt ein Fahrrad haben, um von A nach B zu kommen. Es muss funktionieren, wenn irgendwas kaputt ist, dann brauche ich einen Schrauber. Also dann stehen Werkstätten im Mittelpunkt und so weiter. Vielleicht auch du, Carsten, weil du führst ja dann auch immer die Gespräche mit den entsprechenden Fahrradhändlern und versuchst das zu fokussieren. Welche Nischen sind denn so jetzt die erfolgreichen, mit denen man gut arbeiten kann?
Also ich glaube, dass Service generell natürlich sehr wichtig ist, weil ein E-Bike natürlich auch, dadurch, dass es alleine jährliche Wartung sowieso braucht, etc., natürlich da mehr im Fokus steht. Und weil natürlich auch früher, sag ich mal so, wir kennen das als Kind noch, da hat man ja eigentlich alles an dem Fahrrad selber gemacht. Mittlerweile durch Scheibenbremsen etc. ist es ja so, dass man viele Sachen gar nicht mehr selber machen kann oder zumindest der Normalbürger nicht mehr. Das heißt also, Wartung und Service ist, glaube ich, etwas, was ganz klar im Fokus steht und wo sich natürlich der Fachhändler auch abgrenzen kann gegenüber irgendwelchen Angeboten bei Discountern und etc. Und wenn man jetzt eben halt dann auch sagt, dass man der Fachmann ist, dann ist es eben halt so, dass wenn der Kunde den Laden betritt, das hat Alexander ja auch so gesagt in der Richtung, ist es natürlich so, dass man dann auch erkennen muss, dass eben halt schlicht und ergreifend ich dann praktisch bei einem Fachhändler bin, in dem Sinne, dass die Wartung dann auch nicht irgendwo in einer dunklen Ecke ausgeführt wird, sondern dass man eben halt erkennt, sei es jetzt auf eine Werkstatt oder was auch immer, dass dort eben halt es transparent ist und sauber und so weiter. Weil das Fahrrad heute nicht mehr irgendwie so ein Ding ist, was 30 Jahre alt ist und wo mal irgendwann mal die Kette erneuert werden muss, sondern weil das eben halt wirklich ein teures Gerät ist. Und dann will ich eben halt auch wie beim Auto nicht, dass das da eine schmutzige Werkstatt ist, wo da einer mit seinem ölverschmierten Klamotten sich in den Sitz reinsetzt, sondern da will ich eben halt auch, dass das Fahrrad eben halt gut behandelt wird. Und ich glaube, dass Beratung natürlich, also alles, was mit dem Menschen zu tun hat, Service, Beratung, Werkstattdienstleistung, das ist das, wo man sich mit Sicherheit sehr gut mit abgrenzen kann.
Ja, Alexander, wie siehst du das denn aus journalistischer Sicht?
Ich würde Carsten sehr vielen Punkten zustimmen. Ich würde dazu noch ergänzen, dass es beispielsweise sehr wichtig ist, das jeweilige Flair des Ladens dann auch rüberzubringen. Also du hast es auch sehr treffend gesagt, eben mit der Zielgruppe. Wir stellen fest, dass immer mehr Händler sich bewusster werden, was ihre Zielgruppe ist. Klar, es gibt auch immer noch Händler, die ein volles Sortiment anbieten, die dann alles anbieten. Die haben dann natürlich auch gewisse Probleme manchmal. Es hängt natürlich auch immer auch mit dem Standort ab, wo man das macht. Aber als Beispiel, wenn ich jemand bin, der ein Fable persönlich für Rennräder habe, und ich einen Shop suche, der mir genau diese Produkte dann anbietet, dann ist es für mich dann auch ein schönes Gefühl, wenn mir dann auch der Inhaber oder der Mitarbeiter dann gleich ein Espresso oder einen Cappuccino anbietet und gleich dieses Lebensgefühl dann halt, das auch mit damit verbunden ist, dann rüberzubringen. dass ich da dann vielleicht auch die passenden Trikots sehe. Also ich glaube, es ist sehr viel Verbundenheit, was man da, was Carsten eben schon sagte, was noch da, diese Faktoren, die darüber hinausgehen, weil ich glaube, eine professionelle und faire und kompetente Beratung ist heutzutage etwas, was jeder Kunde standardmäßig erwartet, egal wo er hingeht. Jetzt geht es darum, halt mit den Faktoren drumherum weiter noch zu tun.
Also es ist halt so, dass heutzutage der Kunde so gewohnt ist, wenn ich da mal zwischendurch sage, wir sind perfektes Marketing gewohnt, durchs Internet, durch alles. Das heißt also, dieser Verbraucher, der aufgeklärt ist, der YouTube-Videos gesehen hat von dem Bike, der hat sich da richtig mit beschäftigt. Der kommt in einen Laden rein und dann denkt er sich nur, boah, was ist denn das hier, ein Spackladen? Also das ist klar, vielleicht kauft er das Fahrrad dann trotzdem, aber das gute Gefühl ist nicht da. Und das bedeutet also, letztendlich ist ein Laden, ist umgesetztes Marketing. Und da gibt es ganz viele Kriterien. Wie Alexander schon sagte, es muss authentisch sein. Also wenn da einer ist, der in dem Sinne nicht sportlich ist, halt, und wenn er dann erzählen will, ich habe hier einen Fahrradladen, du kriegst einen Espresso, das glaubt ihm ja keiner. Wenn man aber glaubwürdig rüberbringen kann, dass das so ist und seine Kunden gefunden hat und sagt, ich fokussiere mich da drauf und das bringe ich auch rüber durch die Ladengestaltung und durch die Story, die ich erzähle, ne? Dann passt das auch alles. Und das ist das, weil man sieht ja den Kreis da. Also letztendlich baut das vom Ladenbaudesigner aufeinander auf. Und das Wichtigste ist, dass das, glaube ich, der Händler verstehen muss, dass er diese Fokussierung braucht und dass der Laden Marketing ist und dass sein Auftreten Marketing ist, dass die Werkstatt Marketing ist, ne? Weil ich kann nicht sagen, ich bin ein guter Fachhändler und ich mache Top-Leistung und dann guckt man in die Werkstatt rein und das sieht aus wie Hulle. Also das geht nicht, ne? Auch wenn es eine geschlossene Werkstatt ist, ne? Und obwohl mir das Thema Werkstatt immer so am Herzen liegt, weil es eben halt auch so ist, dass das viel mit Personal zu tun hat. Wenn viele Leute heute sagen, man kann kein Personal finden oder was auch immer, da muss man einfach sagen, der Mitarbeiter in einem Fahrradgeschäft, der muss ja auch voller Stolz seinen Kumpel sagen können, hier, bei dem Laden arbeite ich, ne? Und du kannst mich mal besuchen kommen, du siehst mich da in der Werkstatt. Also wenn der Mitarbeiter das sagen kann, ich glaube, das ist heutzutage ein ganz starkes Argument, um als Mitarbeiter überhaupt auch im Fachhandel zu arbeiten, ne? Weil man da stolz drauf ist und da drin lebt in dem Laden, ne? Und ich glaube, da gibt es sehr viele gute Beispiele. Zwei wurden ja auch genannt, die wir eingerichtet haben. Es gibt ja noch weitere Händler, die wir eingerichtet haben. Es gibt immer so Leuchtturmprojekte. Und es gibt natürlich noch weitere Händler, die wir eingerichtet haben. Aber deswegen, mir ist ganz wichtig, im Ladenbau immer wieder zu sagen, dass es umgesetztes Marketing ist, ne?
Wie kann man das schaffen, dass dann halt eben nicht der Abverkauf digital stattfindet, sondern wirklich im Store, in dieser möglichst authentischen Lebenswelt, die den Fahrradfan dann auch begeistert und mit auf die Reise nimmt und dieser Kauf ein ganz besonderer wird, weil günstiger wird es ja im Laden nicht.
Aber ich kenne auch viele kleinere Händler, die auch sehr innovativ und kreativ arbeiten, sei es auf digitalen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Facebook, oder auch die dann halt eigene Lösungen für sich im Shop entwickelt haben. Ich glaube, dass es für den Fahrradhandel momentan noch möglich ist, teilweise noch ohne Digitalisierung zu existieren. Das funktioniert noch teilweise. Aber ich glaube, wie wir es ja auch eben, wie es Carsten auch sagte, der Verbraucher stellt immer höhere Anforderungen halt und es wird immer mehr dazugehören. Und ich glaube, hier muss jeder Händler dann auch für sich die richtigen Lösungen halt finden. Es gibt, das ist das Schöne aber auch an der Fahrradbranche, es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt sehr viele Lösungen. Und jeder kann da und muss da die richtige Lösung für sich finden. Kreative Beispiele gibt es genug. Ich habe erst dieses Jahr ein sehr schönes Beispiel an den kleinen Shop im Münsterland geschrieben, der auf die Idee gekommen ist, einen leerstehenden Lagerraum so umfunktionieren, dass er quasi als Abholbox und Bringbox funktioniert. Weil der Händler sagt aus, Sie kennen das, nachmittags 4 Uhr, der erste Kunde kommt rein, will ein Produkt kaufen. Während der Kunde drinsteht, kommt der nächste Kunde rein, schaut sich um und will eigentlich nur was direkt mitnehmen, während der erste noch in der Beratung ist. Dann kommt der dritte Kunde, der sein Rad zum Service abgeben will und dann kommt auch noch der vierte Kunde, der sein Rad vom Service abholen will. Und dann staut es sich. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten war es ja auch noch eine Schwierigkeit, wie viele Kunden können in so einen Laden reinkommen. Ich meine, es hat ja jetzt nicht jeder so einen riesigen Laden. Und der Händler ist dann auf die Idee gekommen, komm, wir nutzen diesen Lagerraum, hat gemeinsam mit dem Forschungszentrum Jülich hat eine App programmiert, hat selbst das Schlosssystem entworfen und die Lösung ist jetzt, als Kunde kann ich jetzt per App dann halt angeben, ich möchte mein Fahrrad zum Service bringen, fahr zu dem Raum hin, der Raum öffnet sich automatisch dank App, ich stelle das Rad da ab, der Auftrag wird eingestellt, wenn das Rad fertig ist, bekomme ich wie eine Nachricht per App und hole das Rad dann ab. Die Bezahlung funktioniert dann per PayPal oder Lastschrift. Ich kann auch Produkte dann halt, Zubehörprodukte oder auch das Rad, wenn ich es gekauft habe, kann ich es da dann halt mir bereitstellen lassen und hole es dann ab. Und es ist dann halt so, dass der Kunde viel weniger Wartezeit im Laden hat und der Händler viel weniger Arbeit dann halt, also Arbeitsaufwand in dem Sinne halt, dass er sich nicht dann mit dem Kunden befassen muss, wenn es ihm nicht gerade passt, sondern sich genau in dem Moment damit befasst, wenn er dann auch die Zeit dafür hat. Und das ist ein kleinerer Händler, der ist alleine auf diese Idee gekommen, das finde ich super. Und das ist, finde ich, auch ein Markenzeichen der Fahrradbranche, dass da viele Händler kleine kreative Ideen haben, auch wenn es darum geht, wie man halt auch Dienstleistungsangebote dann halt verbindet. Wenn es darum geht, zum Beispiel gemeinsame Ausfahrten mit seinen Kunden zu machen und man auf Facebook dazu einlädt oder über Instagram. Also da gibt es so viele Beispiele und ja, Digitalisierung wird immer wichtiger. Ja, man kann auch noch ohne Digitalisierung existieren, aber ich kann auch nur jedem Händler raten, sich damit zu befassen und die Vorteile daraus zu ziehen. Aber natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er da macht. Es muss nicht jeder genauso viel machen wie der Rose. Jeder muss da für sich die individuell passende Lösung finden.
Ja, da wäre nochmal die Frage auch an Carsten. Wie das Thema Digitalisierung von den Kunden eingefordert wird. Das Trendforum ist ja auch aus diesem Grunde entstanden, dass wir gesagt haben, die Ladenbauer, das ist ein Part der Zielgruppe, suchen natürlich digitale Expertise. Weil per se verarbeitet ihr Holz und Metall. Und jetzt kommen natürlich diese Anforderungen massiv, was das Thema Digitalisierung angeht. Vielleicht kannst du da ein paar Worte darüber verlieren, unter welchem Druck die Ladenbaubranche denn steht?
Ja, gute Frage. Aber ja, ich glaube, dass die erste Frage, die du vorhin gestellt hast, war ja, was sind die Anforderungen der Kunden? Die Kunden sagen natürlich möglichst viel und möglichst toll und so weiter. Und die Frage, die man als erstes immer stellt, okay, welcher Content soll denn das sein? Und worum soll es überhaupt gehen? Und die Herausforderung, die man hat, ist eben halt, wenn es dann wirklich, nachdem man analysiert hat, was unser Kunde, also der Händler, was der überhaupt erreichen will damit, also welchen Mehrwert er seinem Kunden überhaupt bieten will, dann geht es darum, je nach Unternehmensgröße, also wie jetzt in unserem Fall, das machen die meisten dann holt man sich eben halt Partner, die das dann umsetzen, die dann eben als schlicht und ergreifend Programmierer sind oder was auch immer. Die größte Problematik sehe ich aber darin in der Reihenfolge natürlich wieder, dass man anfangen muss, dass der Einzelne sagen muss, wer bin ich überhaupt, was sind meine Stärken? Und so wäre es natürlich immer besser, wenn eben halt mal ein Trekkinghändler ist und Trekkingräder verkauft, sage ich mal, Reiseräder, dass man dann natürlich, wenn man einen im Laden hat, der gerade irgendwo in der Tschechei war, wenn der eine Geschichte erzählt mündlich, ist das immer noch besser, als wenn ich einen Film zeige aus Tschechien, der auf Monitor abläuft. Das heißt also, wenn ich das eine nicht kann, wenn dieser Mitarbeiter also das nicht immer kann, dann ist es eine gute Idee, irgendwo einen Raum zu schaffen, wo ich dann im Erlebnis Multimedia machen kann und das erleben kann. Und das Erste ist natürlich immer der Mitarbeiter und das Persönliche, weil das wird in Zukunft der Luxus sein, den wir uns gönnen, wenn wir uns in den Hotels immer nur mit Automat einloggen und so weiter. Und das heißt also, möglich, das ist das Problem heute, weil möglich unter Voraussetzung, also wenn man genug Geld hat, möglich ist alles. Da gab es auf der letzten Euroshop ganz tolle Sachen, wo da in einem Schaufenster, das Schaufenster war ein Monitor und da hat man ein Fahrrad gesehen, wo die Zubehörteile hin und her geflogen sind. Das war durchsichtig und dann wurde das ausgeblendet. Dahinter kam dann das richtige Fahrrad im Schaufenster. Ich habe die gefragt, was kostet das? Da haben die gesagt, 160.000 Euro ohne Programmierung. Also gehen tut alles. Also, deswegen müssen wir als Ladenbau eigentlich oftmals erstmal hinterher fragen und sagen, was soll denn damit bezweckt werden und wer sind Sie, also was wollen Sie denn erreichen, wie viel Personal haben Sie? Ne? Und da finde ich, was der Alexander hat, das Beispiel gesagt hat, ist zwar nicht primär das, was du wahrscheinlich meinst, Daniel, aber ein spitzenmäßiges Beispiel, weil das ist wirklich ein digitaler Mehrwert für die Kunden, muss man ja echt sagen. Also wenn man den Kunden fragen würde, was hätten sie lieber, dass der Händler investiert hat in ganz tolles Multimedia-System, oder dass sie ihr Fahrrad abgeben können da. Dann würde ich ja immer sagen, das mit dem Fahrrad gefällt mir viel besser. Also es muss ja einen Mehrwert bieten immer. Ne? Und wenn es einen Mehrwert bietet, ist heutzutage alles möglich.
Also das per se hast du das natürlich richtig beantwortet. Wir haben das ja erlebt. Also es, ob das ein Douglas ist oder ob das große Textilhäuser sind, inzwischen werden digitale Devices, um es mal so auszudrücken, zurückgebaut, weil dieser Mehrwert für den Kunden überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Ist er nicht nachvollziehbar, wird er nicht genutzt. Das werden wir auch in den kommenden Podcasts besprechen, unter anderem mit Swarovski, wo das Ergebnis war, dass unter 30-Jährige sich mit digitalem Equipment, was im Verkaufsraum ist, überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Maximal mit dem eigenen Handy. Also von daher ist deine Antwort natürlich richtig. Ich muss wissen, was will der Kunde, und er muss daraus einen Mehrwert generieren. Und dann kann man das natürlich auch entsprechend angehen.
Ja, weil zum Beispiel und bei der, wenn ich da mal auch unterbrechen darf, also gerade bei diesem Thema Beratung, ne, da ist es natürlich so, dass es dort sehr gut möglich ist, mit digitalen Inhalten und da irgendetwas zu machen. Oder wenn gerade kein jemand da ist, ein Mitarbeiter, der einen Kunden beraten kann, da kann man natürlich ganz tolle Sachen machen dann. Also deswegen gibt es natürlich schon eine Begründung. Und Digitalisierung ist ja alles. Also deswegen Facebook und was nicht alles. Also das zählt ja alles dazu. Ne? Und es ist ein natürlicher Bestandteil des Ladens. Es ist kein Fremdkörper mehr, sondern das gehört einfach dazu.
Das ist natürlich im Fahrradhandel ein schönes Beispiel für die sinnvolle Nutzung auch der Digitalisierung. Sind Stelen, die in dem Shopteil stehen, wo der Händler dann halt auch zum Beispiel Farboptionen oder Modelle zeigen kann, die er gerade dann nicht parat hat. Einfach auch um dem Kunden dann halt zu zeigen, du, ich habe jetzt das Rad in grün und du hättest es gerne in gelb. Kein Problem, schau es dir mal hier auf dem Monitor an. So sieht es auch in gelb aus. Wenn du willst, dann bestelle ich dich. Dann kannst du sie jetzt nicht sofort mitnehmen, aber du kriegst es dann hier bei mir im Shop hingeliefert und ich baue es dir dann halt auf und mache es dir fertig direkt für dich. Weil das ist auch ein Punkt, den darf man nicht unterschätzen. So erfolgreich digitale Fahrradversender und Verkäufer sind. Man darf niemals unterschätzen, dass gerade beim Fahrrad ja auch noch die Einstellungen gemacht werden. Und es gibt Leute, die scheitern schon daran, selbst sich Pedale anzuschrauben, geschweige denn den Lenker gerade zu stellen, wenn sie das Rad aus dem Karton bekommen. Und die sind dann dankbar, wenn das der Händler für sie dann eben macht. Und daher finde ich es auch sinnvoll, wenn man als Händler sich dann auch eben auf diese Möglichkeit dann eben offen hält, dem Kunden dann halt auch Produkte zu zeigen, die man vielleicht gerade nicht eben auf der Verkaufsfläche dann hat. Und so dann halt das Digitale dann zu nutzen. Ob man das dann jetzt mit einer Stele dann halt macht oder vielleicht dann auch mit dem Tablet, dass man da dem Kunden was zeigt, weiß ich nicht. Das ist egal. Für den Kunden ist dann nur einfach relevant, er sieht, ah, guck, der kann mir mehr zeigen als das, was ich hier sehe. Der kann mehr. Also, und das ist dann eben dieser Mehrwert, deswegen der Kunde dann sich dann vielleicht auch dann dafür entscheidet zu sagen, okay, ich kaufe jetzt hier und nicht im Internet. Weil im Internet sieht er ja auch nur die Produkte halt auf einem Display. Das ist ja kein Unterschied.
Also deswegen glaube ich auch, dass gerade Beratungsplätze, wo man sich vernünftig zurückziehen kann, ne, und wo dann vielleicht auch ein großer Monitor da ist, weil wenn man heutzutage von diesen ganzen Geräten spricht, also diese Control Center an den E-Bikes, das ist ja nicht mehr wie früher, dass man zum Fahrrad hingeht und sagt, du weißt ja Bescheid, da ist die Bremse fällig, ne? Sondern heutzutage muss das erklärt werden. Und wenn man das dann draußen auf dem Parkplatz macht oder man macht es irgendwo im Laden so, wo die Leute durchgehen, und dann hat man vielleicht auch noch Kunden, die älter sind als 25 oder 30 oder 50 oder 60, dann ist es einfach so, dann dauert das auch länger, da braucht man mehr Zeit und man braucht auch Ruhe dabei. Und da unterstützt das natürlich schon sehr, wenn man dann auch eine Möglichkeit hat, dass man das groß zeigen kann und nicht nur auf einem kleinen iPad. Hier, guck mal eben, das ist die Bedienungsanleitung von dem Navi, was da mit eingebaut ist. Oder so stellst du den Elektroverbrauch ein oder was auch immer oder die Leistungsstufen und. Da ist es wirklich dann auch wichtig, dass man, das gehört für mich dann auch in dem ganzen Rahmen dazu. Das ist dann auch Digitalisierung, dass man das in einem Raum machen kann, in einem Rahmen, der, wo es auch jeder verstehen kann.
Genau. Und das Thema Digitalisierung ist ja da vielleicht dann auch noch mal mehr, wenn man Erfahrungen und Geschichten noch mal geschickter miteinander teilen kann. Ne? Also das eine ist ja der Angestellte im Handel, der einem dann eine persönliche Geschichte erzählt. Hey, da war ich dann halt eben mit dem Tracking-Bike unterwegs. Das zweite ist ja dann noch die Ebene, dass man diese Geschichten dann an viele verteilt und dass da dann halt eben auch die Social-Media-Plattform nutzt. Und dann gibt's ja auch die Möglichkeit, Menschen auf diesem Thema Radfahren kompetitiv miteinander interagieren zu lassen. Ne? Ich meine, da gibt es dieses Peloton, klar, oder gibt es auf der anderen Seite auch das Thema Physical, E-Sports, kompetitiv auf der Rolle unterwegs zu sein, vielleicht da auch Menschen dann zu verbinden, mit Geschichten zu verbinden. Also da hätte ich dann die Frage an beide auch, inwiefern wird das schon genutzt, dass man halt eben wirklich Geschichten dann einfach claimt und sagt, diese Geschichten gehören zu meinem Laden dazu und die verteile ich und gehe mit euch in Dialog. Und die zweite Ebene wäre dann nochmal die, wie nutzt man auch neue Möglichkeiten auch kompetitiv, also wirklich dann auch im Sportgedanken miteinander, gegeneinander zu fahren, ob es dann mit einer App ist oder dann wirklich so in so einer ansatzweise virtuellen Welt, natürlich ohne Brille, weil die kann sich tragen beim Radfahren, aber dann auf einer Swift-Station oder auf einer Swift-Plattform. Das würde mich total interessieren, wie weit da der Handel schon ist und ob es da auch schon ein Feedback gibt.
Also auf die erste Frage bezogen halt, wie du solche Emotionen mit rüberbringst, dann claimst, da gibt es ein paar schöne Beispiele halt von Händlern, die super machen. Da fällt mir gleich als erstes Beispiel die schicke Mütze in Düsseldorf rein. Das ist ein Laden, der macht viel mit Rennrädern und mit Gravelbikes und die bringen das super mit rüber dann halt, wenn die dann eine Tour machen, einen Ausflug. Und ich glaube auch, dass die auch mit Kunden dadurch anziehen halt, die einfach sagen, wow, cool, das würde ich auch gerne machen und die deswegen in den Shop kommen. Also das ist, glaube ich, ein super Mittel einfach, um die Kunden dann einfach auch anzulocken. Den zweiten Gedanken, den du jetzt angesprochen hast, der kompetitive Vergleich, der ist ja in der Fahrradbranche auch sehr stark durch die App Strava. Strava ist ja auch sehr verbreitet und bietet da viele Möglichkeiten. Vor Corona haben sich viele Leute dann klassisch über Strava gebettelt. Ein Schlagwort in der Fahrradbranche ist da King of the Mountain, wer da in schnellster Zeit die meisten Bergmeter macht. Ja, es war jetzt auch während der Corona-Krise, dass dann auch natürlich Plattformen wie Swift auch nochmal einen starken Anstieg geführt haben. Du hast auch Peloton genannt. Wobei Peloton ist ja mehr so eine Lösung halt, wo du ja mehr gemeinschaftlich Sport dann halt treibst mit einem Trainer, während Richtung Swift und Strava das ja ist, du machst das individuell und vergleichst dich ja dann mit deinen eigenen Freunden. Es gibt Händler, die bieten das auch an, je nachdem welche, also es gibt da Unternehmen halt, die da aktiv sind in dieser Branche, die dann halt Touren machen und wo du dann halt, die dann im Handel halt machen. Und wo du dann halt als Kunde die Möglichkeit hast, gegen andere Kunden zu fahren, dich dann auch zu vergleichen mit anderen Kunden, die in anderen Shops gefahren sind. Das ist definitiv auch eine Möglichkeit, einfach um auch für dieses Thema dann halt auch Werbung zu machen. Und halten wir sehr viel von und wir würden uns natürlich wünschen, dass das mehr Händler machen, weil das ist auch wieder so ein schönes Argument, um halt auch die Leute dann einfach mit für dieses Thema zu begeistern und auch an den Laden dann auch einfach zu binden. Also es ist ein schönes Beispiel, ja.
Es ist auf jeden Fall immer das Ziel und das sollte ja das Ziel immer sein, Community zu bilden und somit die Kunden an sich zu binden und Emotionalität zu erreichen. Und das hängt dann sehr stark vom Einzelhändler ab. Also ich kenne Beispiele, wo eben halt morgen schon vor der Öffnung des Ladengeschäftes draußen Leute warten, die sich dort verabreden, um danach eine Tour zu machen und die wollen vorher dann einen schönen Cappuccino trinken, der dann aus einer italienischen Maschine gemacht wird. Und die Mutter macht, also die Mutter des Inhabers macht dann immer Kuchen und die fahren dann eben halt danach auf ihre Tour. Es werden auch Touren veranstaltet. Solche Beispiele kenne ich von Kunden, wo eben halt das auf der, also jetzt nicht E-Sport, sondern richtig Normalsport. Bei dem eines der letzten Projekte eben halt war es dann ja so, dass sich über dem Fahrradhändler, da befindet sich dann ein Fitnessstudio. Und in Verbindung mit dem machen die dann auch Aktionen. Ist da auch noch mehr geplant. Das ist jetzt auch erst vor kurzem eröffnet worden, ist jetzt durch Corona alles ein bisschen eingeschränkt. Also ich glaube schon, dass das Ganze unter diesem großen Stichwort Community läuft, ne? Und wie kann ich Networking machen mit anderen, die eben halt ähnlich liegen wie mein Produkt, ne? Und da bietet sich Fitness natürlich an, das zu machen. Aber ich glaube auch, dass wir da mehr oder minder noch so ziemlich eher am Anfang sind, ne? Weil ich glaube, um sich zu profilieren im Fahrradbereich, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Weil es neben vielen guten Beispielen eben halt auch noch viele weiße Flächen gibt, sagen wir es mal so. Ne? Also wo noch Potenzial ist für sehr gute Händler.
Genau. Und das ist ja immer die Geschichte, die man erzählt. Ich habe noch eine Frage aus meiner Richtung. Da ist jetzt gerade das Thema hier in München, dass man Services aufsetzt, also Mobilitätsservices, wie zum Beispiel auch dieses Thema Swapfeeds, ne? Also wo man Fahrräder dann auf eine bestimmte, also auf ein Jahr leiht und dann monatlich eine Gebühr zahlt und so. Und ich merke gerade, neben den coolen Bikes, für die man 4.000 Euro oder mehr zahlt, kommen jetzt immer mehr von diesen Mobilitätsanbietern mit aufs Tableau. Kann das eine Chance auch für den Retail sein oder ist es einfach eine große Gefahr, die sich da auftut?
Das kann definitiv eine Chance für den Handel sein. Natürlich wirkt es im ersten Moment wirkt es vielleicht eine Gefahr, aber es kann definitiv eine Chance sein, weil auch diese Fahrräder müssen auch gewartet werden. Es gibt tatsächlich in der Fahrradbranche auch Bestrebungen von Verbänden und auch Unternehmen halt, selbst solche Abo-Lösungen, wie es jetzt halt Swapfeeds anbietet, selbst zu machen und damit Kunden zu gewinnen. Und also eine sehr fantasievolle Idee ist da beispielsweise, die Kölner ZDG hat mit einem Konzept, wo die sich das halt vorstellen, als wenn du eine Wohnung mietest, dann kannst du dir überlegen, ob du zu dieser Wohnung miete noch ein Abo, für ein Mobilitätsabo dir da noch holst. Und dieses Mobilitätsabo gestattet ihr es dann in einem Fuhrpark, der zu dem Haus, wo du halt die Wohnung gemietet hast, zugehörig ist, dir ein E-Bike, ein normales Fahrrad, ein Lastenrad, ein E-Roller, ein E-Auto, also was du gerade immer dann halt benötigst, dann halt auszuleihen, dieses Produkt dann zu nutzen und dann wieder zurückzubringen. Und die Rolle des Fahrradhändlers ist in dem Moment dann, wenn tatsächlich irgendwas ein Problem mit dem Rad gibt, also beispielsweise du bist unterwegs und hast dann halt einen Plattfuß, dann gibst du auf der App ein, ich habe Plattfuß, und dann stellt möglich der Händler zu dir und hilft dir dann. Oder dir wird eine Lösung angeboten, wo kriegst du ein neues Rad dann halt in dem Moment. Wo du bringst es nach Hause und stellst es ab, schreibst hin, Bremsen quietschen, gibst es halt ein, der Händler bekommt die Nachricht und kümmert sich dann drum, fährt dann hin, holt das Rad an, löst das Problem und stellt das Rad wieder hin und macht, Rad ist wieder bereit. Also ich glaube, diese Abo-Modelle haben definitiv Potenzial, auch gerade, weil wir wissen ganz genau, die jüngeren Generationen haben ein anderes Verhältnis zum Thema Besitz. Sharing ist ein sehr wichtiges Schlagwort für die. Und gerade deswegen sollte man sich auch auf solche Konzepte und Lösungen dann halt auch einstellen und da auch versuchen, sein Geschäft mitzumachen.
Nein, Services ist ein Riesenthema, was immer stärker natürlich auch den Fahrradhandel betrifft. Du hast das Thema Sharing gebracht, was E-Mobilität angeht. Wir sehen das mit den ganzen Rollern, die auf der Straße rumfahren und so weiter. Da ist das Ende der Geschichte noch nicht erzählt. Aber ich wollte vielleicht abschließend nochmal an Carsten die Frage stellen, wo du einfach glaubst, wo die Geschichte hingehen wird, aus Ladenbausicht, für die Fahrradbranche.
Ja, also letztendlich ist es ja so, dass wir generell eine Vielfältigkeit erleben. Also es wird verschiedenste Wege gehen, es wird Leute geben, die spezialisieren sich auf verschiedene Bereiche. Und ich glaube, wir werden eine wesentlich höhere Professionalisierung im Auftreten erleben, weil es gibt mittlerweile sehr viele gute Beispiele, die das Ganze inszenieren, wo der Kunde reinkommt und der ist aus dem Alltag weg und ist in seiner Fahrradwelt. Und er wird vernünftig beraten und er kann das Fahrrad richtig erleben. Das Fahrrad kommt am Point of Sale richtig zur Geltung und nicht, als wenn ich jetzt, wie man das kennt, früher nannte man das im Textilbereich ja Ärmelparade. Mittlerweile gibt es ja genug Beispiele im Fahrradbereich, wo man reinkommt, da hat man die Lenkerparade. Und man muss erst mal drei Leute zur Hilfe bitten, wenn man das rauskriegen will, weil die sich ineinander verhaken. Und ich denke, dass einfach es wird wesentlich mehr Beispiele geben von Community, von Inszenierung der Ware, vom Erlebnis, dass ich da reingehe, dass ich gute Leute habe, die mich beraten, dass ich mich vernünftig hinsetzen kann, weil wenn ich ein Fahrrad kaufe, was 2.900 Euro kostet, Elektrobike, dann will ich das nicht im Stehen machen oder so, sondern dann will ich schon vernünftig beraten werden. Ich möchte eine vernünftige Werkstatt sehen. Und ich glaube, es wird wesentlich mehr werden, weil schlicht und ergreifend das ganze Thema Fahrradfahren, wissen wir ja, da erzähle ich jetzt ja, wie Eulen Athen tragen, das wird aus so vielen Gründen wesentlich mehr werden. Also bei uns in der Firma machen wir Jobrad, ne? Also wir haben wieder einen Fahrradständer gekauft, ne? Den habe ich vor 20 Jahren abmontiert, ne? Mittlerweile haben wir wieder einen Fahrradständer. Also wir werden deswegen so viel mehr Fahrradverkehr sehen Und Fahrrad wird aus unterschiedlichsten Gründen eingesetzt, sei es zum Sport, sei es von als Modeaccessoire, sei es als Transportmittel in Städten, wo ich mit dem Zug anreise, ne, damit ich dort vor Ort weiterkomme. Also aus gesundheitlichen Gründen bei der demografischen Entwicklung, die wir haben. Deswegen glaube ich schon, dass sich auch die Läden deswegen immer mehr spezialisieren werden und dann dort auch erkennen, wenn ich eben halt glaubwürdig rüberkomme mit meinem Leistungsangebot, wenn der Kunde erkennt, mein Service hier ist wirklich besser als irgendwo bei jemandem, der nur Fahrräder verkauft, sondern ich bin wirklich der Händler deines Vertrauens, dann ist der Kunde auch bereit, dorthin zu gehen und auch vielleicht 1 Euro mehr zu bezahlen, mal sozusagen. Deswegen glaube ich, wird der Fahrradhandel eine Aufwärtsbewegung erleben. Also in den nächsten Jahren. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Jahr.
Ich glaube, das sind nochmal echt ganz gute Worte, um aufzuzeigen, dass auch viele, viele Chancen jetzt gerade da sind, sich zu positionieren, Geschichten zu erzählen, ein neues Storytelling für seine Marke, vielleicht für seinen Store aufzusetzen. Ich danke sehr, sehr herzlich dem Carsten Schembeck, dass er uns seine Expertise und die Best-Practice-Beispiele mitgegeben hat hier im Podcast. Vielen Dank auch an Alexander Schmitz von der SAZ. Alle Themen, die wir heute angesprochen haben, werden wir mit in die Shownotes legen. Die werdet ihr auch unter dem Video finden, so dass ihr euch da dann nochmal mit beschäftigen könnt, nochmal ein bisschen durchklicken könnt und hier vielleicht einfach die Best-Practice-Beispiele auch für eure Themen findet. Vielen Dank auch an Daniel Schnöth, der hier wieder so fachkundig durch unsere Themen geführt und geleitet hat. Und ich freue mich, wenn ihr unsere Kanäle abonniert, so bleibt ihr immer am Puls der Zeit, denn die Trends, die erlebt ihr hier im Trendforum Retail Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.